Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 8. März 2012 zum Thema Woran arbeiten Sie gerade, Frau Pöschko? Zu Gast ist Heidemarie Pöschko, Soziologin, Lektorin an der Johannes Kepler Universität Linz, Geschäftsführerin von P&P Sozialforschung. Gastgeberin ist Iris Meyer.
Einen schönen Mittag wünsche ich. Willkommen im Kepler Salon zum Mittag bei Kepler. Die Mittagsschiene des Mittagsformats des Kepler Salons. Bei diesem Format stellen wir immer die Frage, woran arbeiten Sie gerade? In diesem Fall Frau Pöschko. Und ich sage herzlich willkommen zu unserer heutigen Vortragenden, Heidemarie Pöschko. Vielen Dank fürs Kommen. Mit dieser Frage an sich verraten wir ja noch nicht so viel, wenn wir die nach außen geben. Darum möchte ich es auch ein bisschen erklären. Dieses Woran arbeiten Sie gerade hat die Intention, dass wir einen Blick hinter die Kulissen werfen, dass wir schauen, wo passiert denn Forschung, wo wird an was gearbeitet und wer sind denn auch die Personen dahinter. Also uns ist bei dem Mittagsformat eben der Person steht da auch im Vordergrund und Frau Pöschko wird uns eben einführen jetzt eben, was sie eben arbeitet, woran sie gerade arbeitet und wie ihr Berufsalltag ausschaut. Bei der Frau Pöschko haben mich zwei Sachen sehr, sehr gefreut. Erstens, sie hat sich bei uns gemeldet und gesagt, sie würde gerne eben im Kepler Salon auch ihr Projekt präsentieren. Und das war für uns aber wirklich eine Gelegenheit, sie einzuladen, weil das ist eine von den Herausforderungen, Firmen zu finden, die auch forschen, vor allem auch kleinere Firmen. Sie haben schon gesehen, weil zum Mittag bei Kepler haben wir auch von der Voestalpine oder Siemens VAI die Vertreterinnen da gehabt, aber weniger bekannt sind die kleineren Firmen, die einfach diese Forschung auch betreiben. Und wir wollen ein möglichst breites Bild dieses Bereichs einfach abbilden. Frau Pöschko ist für mich nochmal eine Besonderheit, als dass sie eine Forscherin im zweiten Bildungsweg geworden ist und eine Pädagogin lang war, aber dazu wird uns ein bisschen genauer noch berichten und eben auch einen Lehrauftrag an der JKU in Linz hat und eben vice versa einerseits den Betrieb führt, ihren eigenen und eben an der JKU auch tätig ist. Mein Name ist Iris Meyer, ich bin hier im Kepler Salon für das Programm zuständig. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Für die, die neu im Kepler Salon sind, warum sind wir beide mikrofoniert? Wir zeichnen alle Vorträge im Kepler Salon auf. Das heißt, auch wenn Sie Fragen jetzt an die Frau Pöschko haben, bitte aufs Mikrofon warten, das Ihnen Karin erreichen wird, damit Sie auch Ihre Fragen dann am Audiodokument hören können und nicht nur die Antworten, die dann vielleicht nicht ganz so verständlich sind. So, dann darf ich Sie um Ihre kurze Einführung bitten und dann die Diskussion. Bitte schön.
Danke. Vielen Dank, Frau Meyer, für die netten Begrüßungsworte. Ja, auch ein herzliches Grüß Gott und eine schöne Mittagsstunde meinerseits. Ich freue mich sehr, dass ich Gast sein darf hier im Kepler Salon. Es ist mir eine große Freude und eine Ehre, hier zu sein. Und ja, ich freue mich, dass Sie die Mittagsstunde mit uns teilen. Und ich hoffe, dass nicht nur die Mühe Großgruppe Sie erwärmen wird, sondern auch unsere Ausführungen zur Sozialforschung zu meinem Unternehmen. Ja, wie die Frau Meyer schon erwähnt hat, also mein Unternehmen P&P Sozialforschung, dahinter P&P ist die Abkürzung für Pöschko und Partnerinnen. Mein Firmensitz ist in Freistadt. Ja, P&P Sozialforschung, Firmensitz in Freistadt. Ich führe ganz unterschiedliche Studien durch in verschiedenen, geht's jetzt besser? Mhm. Ja, in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Und ja, die Frage war, woran arbeiten Sie gerade? Im Moment bin ich involviert in drei Studien. Und zwar zum einen ist das 20 Jahre Arbeitsassistenz in Österreich. Die Arbeitsassistenz, ich darf einfach ganz kurz schildern, was Inhalt dieser Studie ist. Und zwar die Arbeitsassistenz ist eine Dienstleistung, die Menschen mit Beeinträchtigung dabei unterstützt, Arbeitsplätze zu finden bzw. zu erhalten. Und 20 Jahre, so wie der Titel der Studie schon ist, diese Dienstleistung feiert eben 2012 heuer 20 Jahre ihres Bestehens. Und aus diesem Grund wurde diese Studie in Auftrag gegeben. Und ja, hat mich sehr gefreut, die durchführen zu können. Da bin ich momentan bei der Endkorrektur des Forschungsberichts. Also das heißt, die Befragung und die Studie an sich selbst wurde schon durchgeführt. Dann ein zweites Projekt, an dem ich gerade arbeite, das heißt Biografiearbeit bei Menschen mit Beeinträchtigung. Und zwar wird da in zwei Befragungswellen, haben wir Menschen mit Beeinträchtigung in Pius, also in Steen bei Peuerbach, befragt, inwieweit eben ein Programm, das eben Biografiearbeit heißt, sich auswirkt auf ihre Persönlichkeit, auf ihr Befinden. Und da ist gerade die zweite Befragungswelle hinter uns und da sind wir bei der Analyse der Ergebnisse. Und ein drittes Projekt, an dem ich gerade arbeite, das ist eine Seher-Analyse und zwar von Mühlviertel TV. Also Sie kennen jetzt schon meine Wurzeln, ich bin also Mühlviertlerin und das Mühlviertel TV bietet regionales Fernsehen an und die Chefin dieses Senders ist eben an mich herangetreten, eine Seher-Analyse durchzuführen, was ich getan habe. Sie möchte ihren Sender weiterentwickeln und diese und noch andere Fragen hat sie eben gehabt, die wir beantwortet haben und diese versuchen wir mit unserer Studie zu beantworten. Also das sind so die drei großen Forschungsprojekte, in die ich involviert bin. Ja, beginnen in der Anfangsphase sind wir bei einem Projekt für die Wirtschaftskammer, für Bezirk Urfa-Umgebung, EPUs, also Einzelpersonenunternehmen im Bezirk Urfa-Umgebung, inwieweit die Unterstützungsbedarf haben und welchen, um ihre Unternehmen gut führen zu können. EPUs sind ja vor große Herausforderungen gestellt, also ich kenne das selber auch, ich bin selber auch noch eines. Und ja, diese Studie ist jetzt in der Anfangsphase, also wir bereiten eben vor, wie werden wir sie durchführen, welche Personen werden wir interviewen und so weiter. Und ein weiteres Projekt, das in der Anfangsphase ist, das ist ein, über das freue ich mich sehr, weil es ein grenzüberschreitendes ist, mit der Uni Budweis. Und zwar ist das ein Projekt, das im Rahmen einer Lehrveranstaltung läuft. Also die Frau Meyer hat ja schon erwähnt, ich habe ein Lektorat an der Uni in Linz und führe damit Studenten immer ein Forschungspraktikum durch. Also das heißt, eine Studie ganz praktisch von Anfang an bis zur Schlusspräsentation. Ich versuche da wirklich ganz praktisch zu arbeiten mit den Studenten. Ist auch ganz hochinteressant. Und dieses Projekt ist gerade in der Anfangsphase. Wir werden den Kreis Budweis mit dem Bezirk Freistadt vergleichen und zwar auch die Unternehmen werden verglichen, inwieweit sie Bedarf haben an IT-Dienstleistungen. Das hat folgenden Grund, und zwar im Bezirk Freistadt ist ja der Softwarepark Hagenberg verankert und das ist so der Ursprung sozusagen dieses Projekt, wie weit können tschechische Unternehmen einfach enger mit dem Softwarepark zusammenarbeiten. Ja, das sind jetzt einmal so die ersten Projekte, an denen ich gerade arbeite. Ja, neben dem eigentlichen Inhalt jetzt meiner Tätigkeit gibt es natürlich als Unternehmerin die Akquise, also der ich relativ viel Zeit mittlerweile widme, also das war zu Anfang an nicht so. Mein Unternehmen gibt es jetzt 8 Jahre. Also zu Beginn musste ich da schon einiges lernen, war ich ziemlich in dem Bereich auch ein bisschen blauäugig, denn Akquise, also das ist etwas, was einfach permanent gemacht werden muss. Also es ist ja so, bei mir sind die Forschungsprojekte eher umfangreich und sind für mehrere Monate sozusagen, bin ich da gebunden daran und auch sehr intensiv befasst damit. Aber daneben eben ist die Akquise sozusagen ständig zu leisten. Ja, als Unternehmerin ist man natürlich auch mit Personalfragen auch ja, konfrontiert. Also ich hatte bislang freie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, teilweise auf Werkvertrag, werde aber jetzt, und das ist mir eine große Freude, meine erste fixe Mitarbeiterin aufnehmen, hatte auch schon internationale Praktikanten und Praktikantinnen, was auch sehr interessant war für mich. Also letzten Herbst beispielsweise war eine ungarische Studentin bei mir von der Universität Budapest. Also das war hochspannend, einfach andere Kulturen zu vergleichen, zu sehen, wie beispielsweise das System für Menschen mit Beeinträchtigung in Ungarn verankert ist und so weiter. Dann
darf ich eine Frage stellen?
Ja.
Warum entschließt man sich als Pädagogin im zweiten Bildungsweg Sozialforschung zu studieren und sich dann in dieser Folge auch selbstständig zu machen?
Ja, also ich bin im Lehrberuf tätig gewesen und die Forschung an sich hat mich immer sehr interessiert. Also das war immer für mich so ein spannendes Thema und zur Soziologie bin ich gekommen. Ich wollte in der Karenzzeit mich weiterbilden, also an Weiterbildung war ich sehr interessiert und bin eben zum Studium der Soziologie gekommen und dann sozusagen ist es schon dahingegangen, muss man sagen, weil es einfach, das war hochspannend für mich, die empirische Sozialforschung, und zusammen mit einer Kollegin, mit einer ehemaligen Studienkollegin habe ich dann die Firma gegründet. Und ja, damit war eigentlich der Weg bereitet.
Wie kann ich mir das von der Umsetzung her vorstellen? Als EPU ist man natürlich einfach gefordert mit so großen Studien. Sie arbeiten an der JKU, holt man Sie da wirklich auch Rat? Gibt es da einen Austausch? Wie schaut der Arbeitsalltag wirklich aus?
Die Zusammenarbeit mit der JKU ist mir sehr, sehr, sehr wichtig, muss ich sagen. Also das ist ganz eine tolle Zusammenarbeit. Ich schätze die Arbeit mit den Studenten sehr, also mit die Lehre, das ist für mich eine große Herausforderung. Ist vielleicht auch so ein bisschen das erste berufliche Standbein, das ich gehabt habe und das ich da jetzt auch wieder verwirklichen kann. Ja, da gibt es viele gute Ideen, die von den Studenten kommen, Herausforderungen, Auseinandersetzung. Das ist einmal das eine. Das andere ist, dass ich natürlich auch den methodischen Austausch mit Kollegen an der JKU sehr schätze und über den auch sehr froh bin. Also da gibt es viele Anregungen und ich kann mich gut austauschen. Gerade als EPU ist man natürlich ja schon lange Zeit ein Einzelkämpfer und das ist für mich ganz, ganz wichtig, der methodische Austausch.
Im Vorfeld haben Sie einmal gesagt, es ist Ihnen auch diese Regionalität so wichtig, dieses Ansetzen, dass das Unternehmen auch im Mühlviertel ist, das hat ja auch was mit der Suppenwahl zu tun. Warum ist das so wichtig?
Naja, die Region an sich, das liegt mir jetzt ganz unabhängig, glaube ich, von dem, dass ich jetzt Sozialforscherin bin, das liegt mir am Herzen, die Regionalentwicklung. Das ist so ein bisschen Herzblut, sage ich jetzt einmal von mir. Ich finde das ganz wichtig, schätze meine eigene Region sehr. Und ich habe ganz bewusst den Firmensitz in der Region belassen, um auch dort Ansprechpartner zu sein für Sozialforschung. Das war anfänglich nicht ganz einfach, weil was ist Sozialforschung? Also das zu definieren, es hat schon einiger Zeit bedurft, wenn nicht sogar Jahre, sage ich jetzt einmal. Aber ich glaube, dass es eben auch in der Region durchaus Bedarf gibt für Studien, Untersuchungen, statistische Analysen. Und ich glaube, dass es niederschwelliger ist, wenn man wirklich in der Region, wenn ich in der Region eine direkte Ansprechpartnerin bin für Sozialforschung, für Studien, für Analysen.
Was wir immer im Kepler-Salon eigentlich als Frage dann haben, ist, wo Forschung stattfindet, geht es immer um die Finanzierungsthemen. Sie sind EPU, Sie sind von dem her Vertreterin wirklich eines Privatunternehmens. Bei den anderen universitären Einrichtungen haben wir immer auch die Forschungsgelder aus öffentlichen Töpfen und so weiter, die beantragt werden. Wie schaut bei Ihnen eine Finanzstruktur aus?
Also die Finanzstruktur ist eben jene eines Privatunternehmens. Der Auftraggeber oder ein potenzieller Auftraggeber kommt zu mir, hat eben spezielle Fragen, die er untersucht haben möchte. Und ja, er ist Auftraggeber und somit Finanzier der Studie.
Eigens initiierte Projekte haben Sie?
Ja, gibt es zum Teil auch. Also so von der Verteilung her dürfte es 50% Studien sein, die entstanden sind, weil Auftraggeber zu mir gekommen sind, in letzter Zeit, also anfänglich war das natürlich nicht Und 50% sind solche Studien, wo ich die Idee sozusagen hätte für eine Studie und an entsprechende Kreise herantrete, ob das ein relevanter Forschungsgegenstand ist. Also so ist die Verteilung sozusagen der Auftraggeber.
Ich würde gerne die Runde gerne öffnen, wenn Sie vom Publikum her Fragen haben. Carina hat das Mikrofon für Sie, bitte gern und jederzeit. Zu den Projekten, die Sie vorgestellt haben, Sie haben da jeweils nur einen Satz dazu gesagt. Könnten Sie da eins nochmal hervorgreifen, wo Sie sagen, und uns nochmal genauer vom Projekt an sich erzählen?
Das ist jetzt ein bisschen schwierig für mich, weil es ja Auftraggebersache ist und
wie weit Sie nach außen gehen.
Ja, genau. Und die ersten, in den Projekten, in denen ich gerade involviert bin, die kann ich jetzt von den Ergebnissen her nicht näher ausführen, weil sie noch nicht eben veröffentlicht sind. Beispielsweise bei der Arbeitsassistenz findet die Präsentation im Rahmen von Fachtagen statt, die da in Linz stattfinden. Und da wird dann präsentieren wir die Studie. Aber beispielsweise, ich könnte herausgreifen, die persönliche Assistenzstudie. Da habe ich einige Poster auch mitgebracht. Vielleicht ergeben sie dann auch nachher beim Mittagsmahl noch Diskussionsmöglichkeiten. Persönliche Assistenz in Oberösterreich war eine Studie, war sehr, sehr wichtig auch für uns, war ein internationaler Vergleich mit Schweden. Und zwar persönliche Assistenz ist eine Dienstleistung, die wiederum für Menschen mit Beeinträchtigung angeboten wird, um ihren Alltag zu organisieren. Also nicht so wie Arbeitsassistenz jetzt den Arbeitsmarkt und die Stellen und Beruf und so weiter, Berufsfindung, sondern persönliche Assistenz, damit können Menschen mit Beeinträchtigung ihren Alltag bewältigen. Das heißt also beispielsweise im Haushalt, bei Mobilität, bei Weiterbildung, bei Behördengängen. Also da gibt es eben Assistentinnen, persönliche Assistentinnen, die eben angestellt werden oder stundenweise Menschen mit Beeinträchtigung helfen. Und der Ansatz war, einen Vergleich mit dem schwedischen Modell anzustellen, denn in Schweden wird kein Pflegegeld, das ist jetzt 2006 war, das muss ich mir jetzt kurz zurückerinnern, wird kein Pflegegeld ausbezahlt, so wie bei uns, sondern die Menschen mit Beeinträchtigung bekommen ein Stundenkontingent zugeordnet, je nach Hilfebedarf, den sie haben, und für diese Stunden bekommen sie eben eine Arbeitsassistentin angestellt, an die Seite gestellt. Und ja, da waren wir zu einem einwöchigen Forschungsaufenthalt in Stockholm und hatten eben die Gelegenheit, einige Assistenzanbieter kennenzulernen. Das sind Firmen, kleine Firmen, große Firmen, also die dann wiederum Assistenten angestellt haben und diese an Menschen mit Beeinträchtigung vermitteln. Noch schnell schauen auf meine Poster. Motivation haben wir erhoben, genau. Warum, aus welchen Motiven werden persönliche Assistenten gewünscht oder angefordert? Also das ist ganz zu einem hohen Teil, um eine Heimunterbringung zu vermeiden. Das war eine ganz hohe Motivation, Selbstständigkeit und ja, um einfach dieses Schlagwort Empowerment zu fördern, also diese Selbstbemächtigung, um selbst eben im öffentlichen Leben zum Beispiel teilnehmen zu können. Gut, ja, das wäre vielleicht eine kurze Studie.
Okay. Gibt es Fragen von Ihrer Seite her? Gerne, ganz vorne, Carina.
Dankeschön, Claudia Schwarz von Academia Superior. Claudia Schwarz von Academia Superior. Ich hätte eigentlich drei Fragen. Zuerst haben Sie gesagt, es ist sehr schwierig, Sozialforschung zu definieren. Mich würde interessieren, welche Definition Sie jetzt davon haben oder mit welcher Definition Sie arbeiten. Daraus ergibt sich auch die Frage, mit welchen Methoden Sie an Fragestellungen herangehen. Und als dritte Frage hätte ich noch, weil Sie sagen, eine Reihe von Themen gibt es, die Sie reizen, die Sie dann möglichen Kunden vorstellen. Da würde mich interessieren, was eben so Themen sind, wo Sie sagen, das wäre im Moment gerade wichtig, sich das anzuschauen, oder das ist was eben vom Thema her, das Sie reizen würde. Ja, wo Sie sagen, da sollte man was tun, aber es findet sich im Moment niemand, der das finanzieren möchte.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die drei interessanten Fragen. Definition Sozialforschung. Systematische Erfassung und Interpretation sozialer Tatbestände. Also nicht nur das zufällige Beobachten sozusagen, sondern ein systematisches Erfassen der sozialen Wirklichkeit. Also die Sozialforschung beschäftigt sich mit den Strukturen der Gesellschaft, mit der Gesellschaft an sich. Also das ist so die Definition. Für also die wir... Die Methoden dann in weiterer Folge, gerne. Die Methoden, also abgeleitet davon, sind eben die Befragung, die den Hauptfokus einfach einnimmt in unserer Tätigkeit. Also die Befragung jetzt auf verschiedene Arten, mittels Fragebogen, sei es jetzt postalisch ausgesandt oder face-to-face, Online-Befragungen. Das ist einmal das eine, also die Befragung nimmt sicher einen Hauptteil ein von der Methodik her. Das zweite ist aber auch Beobachtung. Beispielsweise im Klassenverband war einmal vom Auftraggeber gewünscht, also Beobachtungsphasen durchzuführen. Ja, das sind eigentlich die zwei Hauptmethoden, also die unseren unternehmerischen Alltag und die Sozialforschung ausmachen. Themen. Ja, da bin ich wieder bei der Regionalentwicklung. Mich würde interessieren, wenn man Europa jetzt zerteilt in diese vielen Regionen, sei es jetzt Liederregionen, die es gibt, oder Regionen, wie gelingt es, eine Region aktiv zu behalten, also nicht dass sie nicht ausdünnt beispielsweise. Also welche Faktoren, mir würde so eine gesamteuropäische Studie interessieren, ich wäre sehr glücklich, wenn ich die durchführen könnte, welche Faktoren müssen sein, damit eine Region belebt bleibt, belebt wird. Also das ist zum Beispiel etwas, was ich für sehr spannend finde. Frauenpolitische Themen interessieren mich auch sehr, wobei bei der Regionalentwicklung, das ist jetzt einmal so das Erste, was mir einfällt, was ich sehr spannend finde, wo finanzielle Mittel einfach aufgestellt werden müssten, sollten, könnten.
Weil Sie eben von der Akquise gesprochen haben, dass es auch für Sie so essentieller Bestandteil ist, unser Projekt eben jetzt anzugehen. Ist es realistisch, dass so ein Projekt übernommen wird? Weil das ist ja prinzipiell einfach ein Thema, das jetzt auch bei uns im Salon immer wieder auch als inhaltliche Fragestellung kommt, mehr über Regionen zu erfahren. Wie sie sich entwickeln, wie kann man Urbanisieren vermeiden, wie wir Kulturschätze erhalten. Das hat viel mit Tradition zu tun, mit ganz, ganz vielen Sachen. Also von dem her fände ich das als Studie sehr spannend. Nichts im Anflug, der das wirklich finanziert?
Also momentan, ich habe schon mit einigen Stellen da diese Idee präsentiert, aber ich glaube, das bedarf, so wie bei den meisten Studien, einer längeren Vorlaufzeit, und überhaupt so europäische Studien, da glaube ich, dass die Vorlaufzeit noch länger ist, aber ich denke, das muss dann oft einfach an den richtigen Stellen deponiert werden und plötzlich wird das Thema interessant, tut sich auf und ein Finanzier oder mehrere Finanziers sind bereit, seine Studie zu finanzieren.
Wir haben eine Frage, Elfi.
Ich habe vor kurzem gelesen, dass in Frankreich, ich weiß den Namen nicht und auch nicht die Region, aber ist ein ganzes Dorf ausgestorben und steht jetzt zum Verkauf an. Glauben Sie, ist das in Österreich sowas möglich? Es muss eine wunderschöne Gegend sein und es sind alle weggezogen, es ist kein Mensch mehr dort.
Das ist jetzt schwierig für mich zu beantworten.
Ja.
Also da tue ich mir jetzt schwer, wirklich eine fundierte Antwort zu geben, muss ich Ihnen ehrlich sagen.
Ja, aber es ist unvorstellbar, nicht?
Das aber ist es ist ein Thema, glaube ich, das wirklich in sehr vielen europäischen Ländern einfach, also es betrifft ja auch regionale Entwicklung.
Ja, ja.
Das
ist überhaupt so die Landflucht.
Ja, wo es genau ist, weiß ich nicht mehr,
also aber sehr
es hat Thema. Mich sehr betroffen gemacht. Ne?
Sehr spannend.
Genau. Es ist ja kein verkasteter Ort oder irgendwie, dass er landschaftlich nicht interessant wäre oder so. Das hat mich so fasziniert, dass es da gar keinen Anreiz gibt für junge Leute, dort sich niederzulassen und irgendwas aufzubauen und am Geld, jetzt wird es angeblich, wollen sie es zum Verkauf anbieten, nicht? Aber bis es so weit gekommen ist, das ist ein Problem, wo ich mir denke, da müsste man vorzeitig ansetzen, nicht? Dass das überhaupt passieren kann. Das ist für mich eigentlich unvorstellbar. Und darum habe ich mir gedacht, kann sowas in Österreich passieren? Wäre das möglich? Ich meine, so Städte wie Grumau, die schon Geisterstädte sind, die haben halt wieder eine andere Erfüllung oder einen anderen Zweck. Es ist halt ein Touristendorf oder Stadt geworden. Leider. Und die Grumauer, die wohnen in Neubauten rund um Grumau, nicht? Also das ist auch eine tragische Geschichte. Aber Gott, ich gebe gleich weiter.
Ist bitte das okay? Gerne.
Frage zu Ihrem gewünschten Forschungsprojekt. Solche Erhebungen, warum Leute also in einer Region bleiben oder abwandern oder so, gibt's doch schon seit Jahren. Das ist ja nichts besonders Neues. Was wäre für Sie da so interessant, beziehungsweise wo würden Sie diese Studie vielleicht anders gelagert angehen, als ich unterstelle jetzt einmal, bisherige Studien das gemacht haben. Ich glaube, dass es bisher solche Sachen durchaus gibt, weil mit diesem Problem beschäftigt man sich ja immer, warum gibt es die Landflucht der Bevölkerung und so weiter. Also da haben sich ja schon etliche Leute, glaube ich, Gedanken gemacht drüber.
Ja, vielen Dank für den Hinweis. Ich glaube auch, dass es schon viele Studien in dieser Richtung gibt. Aber im Besonderen wäre ich interessiert eben an dem Ländervergleich. Also das würde mich sehr interessieren, weil ich eben aus meinen bisherigen Studien, wo es auch um Ländervergleiche gegangen ist, gesehen habe, dass sie da schon neue Sichtweisen einfach auftun. Und ich denke mir, es hat vielleicht national und kleinräumig oder nicht ganz so kleinräumig, aber auf Staaten beschränkt, womöglich schon Studien gegeben, aber die wirklich von einer Metaebene sozusagen zu schauen. Was sind da Faktoren, die wichtig sind? Mich würde eben diese Metaebene interessieren, also der Ländervergleich. Und zu Ihrem Hinweis noch von Frankreich, also ich habe für die Liederregion Mühlviertler Kernland eine Studie durchgeführt, und zwar war da die Forschungsfrage der Geschäftsführerin von Mühlviertler Kernland, was ist das Selbstbild sozusagen der Bewohner des Mühlviertler Kernlandes? Also das heißt, was haben wir, ich bin selbst auch Kernländerin, was haben wir für Ideen oder worauf sind wir stolz auch in unserer kleinen Region? Und es war zu Beginn ganz schwierig zu erklären, wir wollen kein Fremdbild. Also wie sehen uns die anderen sozusagen oder wie sollen wir sein, um guten Tourismus zu haben und so weiter, sondern ganz klar, was ist uns die Region wert? Wo sehen wir sozusagen die Schätze auch und das Besondere? Und der Verwertungszusammenhang sozusagen dieser Studie war dann der, dass man wirklich dieses Selbstbild und diesen diese Schätze, die man selbst sieht, dass man die dann verwertet für beispielsweise für ein Unternehmen oder für geschäftliche Beziehungen, dass ich also stärker das einbeziehe, nicht so sehr das Fremdbild, wie sollen wir sein, sondern wirklich die eigene Stärke. Beispielsweise die Landschaft war ganz überraschend. Also von den Befragten ist ganz hoher Wert gesehen. Das klingt jetzt vielleicht, naja, das haben wir eh erwartet und so weiter, aber es hat uns trotzdem überrascht, wie hoch der Wert der einer guten Landschaft von den Kernländern und Kernländerinnen selbst geschätzt wird. Also wie hoch der selbst gesehen wird. Und ich hatte, wie ich schon erwähnt habe, im Herbst eine Praktikantin aus Ungarn, aus der Universität Budapest, und genau sie hat diese Landschaft ganz, ganz, ganz hoch geschätzt. Also ich denke mal, man braucht sie dann nicht oft zu verstecken vor so regionalen oder hinter so regionalen Werten, sondern die sind im Gegenzug manchmal auch sehr, sehr viel wert. Also und das war sozusagen die Studie gleich angewandt in meinem eigenen Unternehmen.
Frau Böschko, die halbe Stunde ist sogar schon fast wieder vorbei. Eine Frage noch? Gerne.
Was mit der Landschaft, ich möchte noch eine andere Frage, aber mit der Landschaft, das Problem ist ja, diese Leute wollen in einer schönen Landschaft leben, verlangen aber alle Leistungen, was Energie betrifft, was Straße betrifft, und das verlangen sie aber schon. Das geht ja so, also vor ihrem Haus wollen sie keine Straße, aber sie wollen eine gute Straße bis nach Linz zum Beispiel. Und die wandern ja wirklich, also sind Pendler, die auch nicht bereit sind umzusteigen. Das ist ja auch das große Problem. Wenn da mehr der öffentliche Verkehr also ein bisschen mobiler gemacht werden würde oder verlangt werden würde, dann würde vielleicht hier nicht so ein Chaos entstehen. Aber meine Frage wäre eigentlich wegen St. Pius. Mich würde interessieren, was Sie mit dieser Studie bezwecken wollen oder was da ausgearbeitet wird.
Die Studie Biografiearbeit mit Menschen mit Beeinträchtigung hat den Zweck, dass eben dieses Programm Biografiearbeit, da muss ich vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen, also vor 2 Jahren, bevor Biografiearbeit startete in Pius, haben wir die erste Befragungswelle gemacht, dann haben die Bezugsbegleiter und Bezugsbegleiterinnen 2 Jahre lang mit Menschen mit Beeinträchtigung Biografiearbeit gemacht. Das heißt, sie haben sich mit ihren Klienten und Klientinnen stärker mit der Vergangenheit auseinandergesetzt, beispielsweise ein Lebensbuch gemacht oder das Grab der Eltern besucht oder also mit ganz verschiedenen, Sie müssen sich vorstellen, Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung jetzt, also oder eine Schatzkiste gemacht, wo Erinnerungen aus der Vergangenheit drinnen gesammelt waren und sehr viel darüber gesprochen wurde. Also mit ganz vielfältigen Methoden wurde Biografiearbeit mit den Bezugsbegleitern, von den Bezugsbegleitern durchgeführt. Was ist der Zweck dieser Studie? 2 Jahre später, also im September vorigen Jahres, haben wir die zweite Befragungswelle gemacht. Wir haben geschaut, hat sich da was verändert in der Zufriedenheit zum Beispiel der Menschen mit Beeinträchtigung oder in der Zufriedenheit mit der Vergangenheit? Können Sie jetzt leichter mit manch unangenehmen Ereignissen umgehen, denn die Menschen mit Beeinträchtigung sind ja teilweise seit Schulzeit schon in dieser Einrichtung. Und ja, Zweck ist der, wenn sich positive Auswirkungen zeigen, dann kann die Biografiearbeit als Regelelement, Regelbaustein sozusagen in die Arbeit übernommen werden. Also das ist das Ziel oder die Fragestellung, ganz richtig, ja. Danke.
Frau Böschko, ich sage herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Sie sind noch da, dass wir auch bei der Mühlviertler Brotsuppe, zu der wir Sie alle herzlich einladen, und noch weiter diskutieren oder Ihnen weiter Fragen gestellt werden können. Vielen Dank fürs Kommen mal. Dankeschön.
Sehr gerne. Danke. Dankeschön.
Wie gesagt, es geht mir auf Wahl von der Frau Pöschko die Mühlviertler Brotsuppe. Ich möchte nur die nächste Veranstaltung ankündigen. Das ist der nächste Sonntag, die philosophische Matinee. Also um 10.30 Uhr ist die ästhetische Erkenntnis. Vortragende ist der Michael Hofer. Er ist Professor an der Katholisch-Theologischen Universität und wird hier die Philosophie Einführung zur ästhetischen Erkenntnis machen. Am Montag darauf haben wir eine Zusammenarbeit mit der Kulturplattform Oberösterreich, der KUPF und dem Kulturentwicklungsplan Neu vom Kulturamt. Da wird der Berliner Marc Terkesidis kommen und zum Thema Interkultur Vortrag halten. Wir freuen uns, wenn Sie wieder kommen. Und sonst sage ich jetzt einen schönen Mittag. Dankeschön.